Dann schlagen wir auf zum Propheten Jeremia, Kapitel 12. Und ich lese uns ab Vers 1. O Herr, du bleibst im Recht, wenn ich mit dir rechte. Dennoch will ich über deine Rechtsentscheide mit dir reden. Warum ist der Weg der Gottlosen so erfolgreich und bleiben alle, die treulos handeln, unangefochten? Du hast sie gepflanzt, sie schlagen auch Wurzeln, sie gedeihen und bringen sogar Frucht. Du bist zwar ihrem Munde nahe, aber fern von ihrem Herzen. Doch du, o Herr, du kennst mich. Du durchschaust mich. Du prüfst, wie mein Herz zu dir steht. Reiße sie wie Schafe hin zur Schlachtbank und weihe sie für den Tag der Schlachtung. Wie lange soll das Land noch trauern und das Gewächs auf dem ganzen Feld verdorren? Infolge der Bosheit derer, die darin wohnen, werden Vieh und Vögel weggerafft, denn sie sagen, er wird unser Ende nicht sehen. Wenn du mit den Fußgängern gelaufen bist und sie dich müde gemacht haben, wie willst du dann mit Rossen um die Wette laufen? Und wenn du dich nur in einem friedlichen Land sicher fühlst, was willst du tun im Dickicht des Jordan? Denn auch deine Brüder und das Haus deines Vaters sind treulos gegen dich gewesen. Sie haben dir aus voller Kehle nachgeschrien. Glaube ihnen nicht, wenn sie auch freundlich mit dir reden. Soweit, wir können die Fenster wieder zumachen. Unser eigentlicher Text ist Vers 5. Den lese ich uns jetzt noch einmal vor. Wenn du mit Fußgängern gelaufen bist und sie dich müde gemacht haben, wie willst du dann mit Rossen um die Wette laufen? Und wenn du dich nur in einem friedlichen Land sicher fühlst, was willst du tun im Dickicht des Jordan? Wir sehen in diese Verse das Gebet des Propheten Jeremia und die Antwort Gottes auf sein Gebet. Und es war sicherlich eine überraschende Antwort. Eine, die er so nicht erwartet hat und wahrscheinlich auch eine, die ihm in diesem Moment ihm sicher auch gar nicht so gefallen hat. Die wollte er ganz bestimmt so nicht hören in dem Moment. Aber Gottes Gedanken sind eben nicht unsere Gedanken und seine Wege sind auch nicht unsere Wege. Und seine Erhörung von im Gebet entspricht eben nicht immer unsere Vorstellungen. Jeremia, man nennt ihn manchmal den weinenden Prophet, den Gott in jungen Jahren zum Prophet, zum Prediger berufen hat und der diesem Ruf nach anfänglichem Zögern und Zweifeln dann gefolgt ist. Dieser Prophet, der das Volk Gottes so sehr liebte, das Beste für dieses Volk wollte und der doch von diesem Volk dann so viel Leiden erfahren hat. Als er sie immer wieder zur Umkehr aufgerufen hat von ihren bösen Wege. Dafür wurde er verfolgt, misshandelt, weil er dieses Gericht der einfallenden Babylonier angekündigt hat, wurde er bedroht. Er wurde wegen seiner Predigt vor Gericht gestellt. Er wurde in den Stock gelegt. Er war oft einsam, allein dastehend. Er wurde von einem falschen Propheten öffentlich gedemütigt, wurde in eine Zisterne geworfen mit Schlamm. Und wahrscheinlich hätte man dann irgendwann ein Skelett da drinnen gefunden in der Zisterne, wenn da nicht Ebed-Melech, eben dieser Kämmerer, ihn an einem Seil herausgezogen hat, nachdem er vorher bei dem König für ihn darum gebeten hat. Sein Dienst ging lange, insgesamt 5 Jahrzehnte. Und später wurde er dann noch gegen seinen Willen gefangen geführt nach Ägypten. Also das waren schwere, das waren tränenreiche Wege für diesen Jeremia. Vieles wartet auf ihn noch, was er noch nicht weiß, auf diesem Weg. Viele schmerzliche Erfahrungen liegen noch vor ihm, davon ahnt er überhaupt nichts. Die Feindseligkeit und die Ablehnung und der Widerstand des Volkes wird sein Leben und seinen Dienst ständig begleiten. Ständig. Aber hier kommt er nun im Gebet vor Gott, nachdem er nun eben zum ersten Mal etwas von diesem wahren Gesicht des Volkes bemerkt. Und Gott hat ihm gerade erst geoffenbart, dass die Leute in Anathot, das ist seine Heimatstadt, ungefähr 5 Kilometer nordöstlich von Jerusalem, dass seine Heimatstadt einen Anschlag auf ihn plant, beratschlägt, wie sie ihn umbringen können. Wir lesen das im Kapitel 11, ab Vers 18. Und der Herr hat mich dies wissen lassen, so dass ich es erkannte, damals hast du mir ihr Treiben offenbart. Ich aber war wie ein zahmes Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wusste nicht, dass sie solche Anschläge gegen mich schmiedeten. Lasst uns den Baum samt seiner Frucht verderben und ihn aus dem Land der Lebendigen ausrotten, dass nicht mehr an seinen Namen gedacht werde. Aber du, o Herr der Herrscharen, du gerechter Richter, der du Nieren und Herzen prüfst, lass mich deine Rache an ihn sehen, denn dir habe ich meine Rechtssache anvertraut. Darum, so spricht der Herr über die Männer von Anathot, die dir nach dem Leben trachten und sagen, du sollst uns nicht mehr im Namen des Herrn weissagen, sonst musst du durch unsere Hand sterben. Darum, so spricht der Herr der Herrscher, und siehe, ich will sie heimsuchen. Die jungen Männer sollen durch Schwert umkommen und ihre Söhne und Töchter sollen vor Hunger sterben. Und es soll ihnen kein Überrest verbleiben, denn ich will Unheil über die Männer von Anathot bringen im Jahr ihrer Heimsuchung. Stell dir vor, du erfährst, dass Leute hinterherum beratschlagen und planen, wie sie dich umbringen können. Du hast es die ganze Zeit gar nicht gewusst. So geht es dem Jeremia. Und nun warnt Gott ihn. Und das Einzige, was Jeremia tun kann, ist, sich selbst und seine Feinde in Gottes Hand zu legen und zu vertrauen, dass er ihm hilft und für ihn kämpft. Da sehen wir, wie Jeremia sein Herz vor Gott ausschüttet und in sein Gebetskämmerlein bittet, einzugreifen, ihn zu retten, zu helfen in all seine Ängste und Verzweiflung. John Bunyan hat ein wunderbares Buch über Gebet geschrieben und ganz vorne ist eine lange Definition über Gebet. Es beginnt damit, dass er sagt, Gebet ist ein aufrichtiges, bewusstes und hingegebenes Ausschütten des Herzens. Ein aufrichtiges, bewusstes und hingegebenes Ausschütten des Herzens. Unser Herz schütten wir nur aus normalerweise bei jemandem, dem wir vertrauen. Deshalb sagt David so wunderbar im Psalm 62, Vers 9, vertraut auf ihn alle Zeit, liebe Leute, schüttet euer Herz vor ihm aus. Gott ist unsere Zuversicht. Wie ein Eimer Wasser, alles ausschütte, alles bis auf das Letzte, alle Sorge, alle Kummer, alle Angst, alle Not, alle Freude, vielleicht auch an Frust, alle Klage herauslaufen lassen, damit sich das nicht anstaut. Deshalb sagt er am Schluss auch vielleicht von diesem Vers dieses Wörtchen Sela. Vertraut auf ihn alle Zeit, liebe Leute, schüttet euer Herz vor ihm aus. Gott ist unsere Zuversicht. Sela. Das war ein musikalisches Pausezeichen damals. Vielleicht sagt er damit, mach mal Pause. Denk drüber nach. Schütte dein Herz aus vor dem Herrn. So hat sie Hannah gemacht. Ich bin sicher, ihr kennt das Beispiel aus dem 1. Samuel 1, wo sie so darunter litt, dass sie keine Kinder bekommen hat. Und zusätzlich unter diesen verletzenden Worten von der zweiten Frau, die Penina, litt, die mit ihrem Kindersegen prahlte, so stolz, das in die Wunde von der Hanna noch reingerieben hat. Und ihr damit gesagt hat, guck, wie bevorzugt ich bin. Wer kennt sie nicht, solche Prahler? Menschen, die so selbstgefällig auf ihre Erfolge schauen und darum auf alles und jedes eine Antwort müssen, beurteile, verurteile. Und wir denken, ich schneide irgendwie immer schlechter ab als die. Irgendwie habe ich immer das schlechtere Ende. Da, wo ich mir so die Kinder wünsche, sie hat all die Kinder, ich habe keins. Was macht die Hannah? Sie schüttet ihr Herz aus vor dem Herrn. 1. Samuel 1,15 sagt sie, ich schütte meine Seele vor dem Herrn aus. Ich bin sicher, die Hannah hat das schon oft gemacht. Sie war sicherlich eine Frau des Gebets, hat immer wieder beständig, treu, aufrichtig gebetet. Aber vielleicht hast du noch nie so gebetet wie hier. Kennen wir das nicht auch? Wir beten für etwas und wir beten für etwas und wir beten für etwas. Und irgendwann bringt der Herr uns an einen Punkt, wo wir so beten, wie wir noch nie zuvor gebetet haben. Und wir schütten unser Herz vor ihm aus. Und dann ist es nicht wichtig, dass da die richtige Grammatik da ist, der richtige Satzbau, schöne blumige Rede und salbungsvolle Worte. Das ist alles gar nicht wichtig. Das ist nicht entscheidend. Aber die restlose Aufrichtigkeit, sie ist wichtig. Manchmal sage ich, Leute, ich wünschte, ich könnte so beten wie so und so. Könnte so gut beten wie so und so. Was ist so gut an dem Gebet von so und so? Sind es diese Salbungsworte, die flüssige Worte? Ich glaube, wenn wir manchmal wüssten, wie Gott über manches Gebet denkt, würden wir uns nicht wünschen, so zu beten, wie so und so. Wir wünschen uns, unser Herz ausschütten zu können. Alles dem Herrn hinlege, alles ihm anzuvertrauen. Manchmal, wenn man vom Menschen auspackt und alles ausschüttet, muss es vielleicht alles wieder einsammeln. Beim Herrn nie. Liebe dieses Lied, dieses alte Kirchenlied, da heißt es: O selige Stunden im Gebet, wo alle Not der Welt vergeht, da knie ich an des Vaters Thron, erkennt von fern mein Wünschen schon. In tiefem Gram, in Trübsalzeit, hat für sein Kind er Hilf bereit. Er des Versuchers Plan zerschlägt, wenn ich verharre im Gebet. O selige Stunden im Gebet, wo Wonne uns und Glück umweht, wo unser Geist von Sehnsucht brennt und das Verlangen nach ihm kennt. O lass uns eilen in sein Licht, wo er uns zeigt sein Angesicht und warten fröhlich früh und spät und seiner harren im Gebet. O selige Stunden im Gebet, es dringt zu ihm, was wir gefleht, des Heilands Güte und Freundlichkeit den Wartenden sein Heil verleiht, weil er mich heißt, auf ihn zu schauen, der Gnade und dem Wort zu trauen, werf ich auf ihn, was mich bewegt, und harre seiner im Gebet. Selige Stunden im Gebet. Wie wenig wissen wir darüber, gell? Über wahres Gebet, Ausschütte des Herzens. Wie viel gibt es noch zu lernen? Es ist grenzenlos. Das Thema Gebet ist grenzenlos. Wir werden in diesem Leben niemals alles lernen über Gebet. Aber nichts bringt uns in diesem Leben so nahe dem Herrn wie Gebet. Gott hat Johanna an den Punkt gebracht, wo sie ihn aufgesucht hat, alles ausgeschüttet hat für ihn. Gott tut dasselbe mit uns, er bringt uns manchmal an diesen Punkt. Wir beten für etwas und immer wieder. Und dann bringt er nicht Not und Betrübnis und Kummer in unsere Seele, wo unser Herz zerbricht. Und dann sind es nicht immer diese wohlgeformte, oft gesagte Worte. Dann schütten wir unser Herz vor ihm aus. Dann geht es uns vielleicht wie dem Psalmist im Psalm 130, wenn er sagt: Aus der Tiefe rufe ich Herr zu dir. Aus der Tiefe rufe ich zu dir. Siehst du, er hat nie aufgehört zu beten. In der Tiefe hat er weiter gebetet. Es hat seinen Mund nicht verschlossen, nicht verstummen lassen. Gerade dort in den Fluten des Leides, der Trübsal, wird sein Gebet belebt und die Stimme des Glaubens erhebt sich über diese hohen Wogen. Aus der Tiefe rufe ich Herr zu dir. Die Hanna hat ihr Herz ausgeschüttet und dann vom Gebet, als sie aufstand, da heißt es im 1. Samuel 1, Vers 18, so ging die Frau ihren Weg und aß und ihr Angesicht war nicht mehr so wie vorher. Und sie sah nicht mehr traurig aus. Ja, solche Momente sehen wir auch immer wieder bei diesem Jeremia, diesem großen Propheten, Prediger, äußerlich in der Öffentlichkeit so kühn, so unerschrocken, so mutig. Aber daheim im Verborgenen sehen wir immer wieder diesen Jeremia in all seiner Zerbrochenheit, in all seiner Schwachheit, in all seiner Entmutigung, wo er oft innerlich zerrissen ist, über all das, was er sieht in seinem Volk, das er so sehr liebt, all die Verzweiflung, all die Tränen bei ihm. Wir sehen dort einen ganz anderen Jeremia, daheim im Verborgenen. Die Leute hier von Anathot, seiner Heimatstadt, wolle ihn umbringen. Nachdem sie seinen Botschafter gehört haben, sage sie, Vers 21, wir haben es gelesen, weise, sage uns nicht im Namen des Herrn. Das ist der Hintergrund von diesem Gebet, das wir hier gelesen haben, unser Text. Mit seiner Frage, mit all seiner Unklarheit, da kommt er zu dem Herrn. Und wir sehen, das Erste, was wir sehen, ist seine Sicht von Gott. Und das ist sehr lehrreich für uns und unser Gebet, weil er bringt das, was er von Gott weiß, mit ins Gebet und auch das, was er nicht versteht und wissen möchte. Er ist in seinem Gebet also geführt von seiner Erkenntnis über Gott. Auch da, wo wir Frage haben und wo er Frage hatte. Ich glaube, A.W. Tozer hat recht, wenn er sagt, wenn unser Leben, Zitat, wenn unser Leben wieder geistliche Kraft bekommen soll, müssen wir damit beginnen, so über Gott zu denken, wie er in Wirklichkeit ist. Er sagt hier, Vers 1, O Herr, du bleibst im Recht. Das heißt, Gott ist gerecht, ob ich seine Wege verstehe oder nicht. Kinder müssen nicht alles verstehen, was die Eltern entscheiden oder tun. Aber er sagt, du bleibst im Recht. Es ist ein riesiger Unterschied, ob ich Gott Fragen stelle oder ob ich Gott in Frage stelle und er auf der Anklagebank sitzt. Eines ist ganz klar, ich habe das oft meinen Kindern gesagt, wenn der rausgeht und euer eigenes Leben führt, eines muss euch immer klar sein, Gott meint es immer gut mit euch und der Teufel meint es immer schlecht mit euch. Herr, du bleibst im Recht, sagt Jeremia hier. Und mit solchen Gedanken müssen auch wir uns wappnen, entschieden wappnen, wenn Versuchungen und Zweifel und Fragen auftauchen und so manche unergründliche Führung kommt. Ich denke oft, je göttlicher die Führungen sind, umso mehr entziehen sie sich meinem Begreifen. Weil wenn ich mit meiner Erbse für ein Gehirn alles verstehen und erklären kann, dann sind es mit Sicherheit ganz menschliche Wege. Göttliche Wege entziehen sich oft völlig unserem Verstehen. Psalm 97, Vers 2 heißt es, Wolken und Dunkel sind um ihn her, Gerechtigkeit und Recht sind die Grundfeste seines Thrones. 5. Mose 32, Vers 4, er ist ein Fels, vollkommen ist sein Tun, ja, alle seine Wege sind gerecht. Gott ist wahrhaftig, ohne falsch, gerecht und aufrichtig ist er. Psalm 36, Vers 7, deine Gerechtigkeit steht wie die Berge Gottes und dein Recht wie eine große Tiefe. Gottes Gerechtigkeit ist so unbeweglich, so unerschütterlich wie die Alpen. Und lasse sich weder von einem Orkan oder sonst irgendetwas beeindrucken. Diese Gerechtigkeit, die steht. Da, wo wir uns auch beugen müssen und merken, Gott lässt sich nicht bestechen. Er lässt sich auch nicht in allem ausfragen. Manches erklärt er uns nicht. Oder zumindest nicht immer gleich. Können wir das auch sagen wie in Jeremia? Herr, du bleibst im Recht. Letzte Woche hat der Andreas das uns sehr gut mit dem Beispiel des Amens erklärt. Das kleine Wort Amen. Können wir Amen sagen zu Gottes Führung? Amen heißt, ja, ich stimme zu. So sei es, so soll es sein. Amen. Du bleibst im Recht, Herr. Sagen wir das. Herr, du bleibst im Recht, wenn ich arbeitslos werde. Du bleibst im Recht, wenn ich nachher heimkomme und mein Haus unter Wasser steht, weil eine Leitung gebrochen ist. Herr, du bleibst im Recht, Wenn ich an Krebs erkranke und in meinem Terminkalender nur noch OP drinsteht und Chemo und Krankenhaus und Reha eingetragen ist. Herr, du bleibst im Recht. Herr, du bleibst im Recht, wenn mein 10-jähriges Kind mit dem Fahrrad von einem abbiegenden LKW übersehen wird und der fährt ihm mit der Zwillingsreife über den Kopf, so ist ein Schulfreund von mir ums Leben gekommen mit 10 Jahren. Herr, du bleibst im Recht, wenn mein Kind vielleicht dann gar nicht tot ist, aber schwer behindert und ich muss es pflegen den Rest meines Lebens. Herr, du bist im Recht, wenn meine Ehe nach 25 Ehejahren zerbricht, wenn mein Mann beim Kirschepflüge von der Leiter runterfällt und ab sofort querschnittsgelähmt ist und im Rollstuhl sitzt. Herr, du bleibst im Recht, wenn meine Gemeinde, die ich gegründet habe, mich nach 20 Jahren Dienst loswerden will. Herr, du bleibst im Recht, wenn so mancher lieber Mensch, für den ich seit Jahren oder Jahrzehnten bete, immer noch nicht errettet ist. Herr, du bleibst im Recht, wenn 5 junge Missionare in den Dschungel von Ecuador gehen, nach jahrelanger Vorbereitung und dann nach kurzer Zeit schon alle 5 umgebracht werden von den Auca-Indianern. Herr, du bleibst im Recht, wenn 2 Flugzeuge in 2 Zwillingstürme reinfliegen und 3000 Menschen an einem Tag sterben. Herr, du bleibst im Recht, wenn es mir geht wie an Jeremia, wenn er hier sagt in Vers 9, ist mein Erbteil für mich zu einer Hyänenhöhle geworden, um die sich die Raubvögel ringsum scharen. Ich bin wie ein bunter Vogel, heißt es in manchen Übersetzungen, um den sich die Aasgeier und die Raubvögel scharen. Wenn ich ganz allein bin, vielleicht in meiner Familie, meiner ganzen Verwandtschaft, der einzigste Christ, wenn ich vielleicht der einzigste Christ bin, an meinem Arbeitsplatz und alle anderen scharen sich um den bunten Vogel wie die Aasgeier. Herr, du bleibst im Recht bei all dem. Kann ich immer noch ein Lied schreiben, wie in Joseph Scriven, den wir gerade gesungen haben. Welch ein Freund ist unser Jesus, dass er schreibt, nachdem seine Braut gerade einen Tag vor der eigentlichen Hochzeit bei einem Reitunfall tragisch ums Leben kommt. Und dann schreibt er dieses Lied. Kann ich immer noch sagen, Herr, du bleibst im Recht, wenn ich wie in Horatio Spafford, das andere Lied, das wir gerade gesungen haben, wenn Friede mit Gott, wenn gerade alle meine 4 Kinder auf einen Schlag ertrunken sind in diesem Schiffsunglück. Herr, du bleibst im Recht. Herr, du bleibst im Recht, wenn wir das Lied singen, nun danket alle Gott, wenn der Herr Rinkert gerade alles verloren hat, weil sein Pfarrhaus bis auf der Boden abgebrannt ist und er nichts mehr hat, außer dem, was er am Leib trägt. Herr, du bleibst im Recht. Herr, du bleibst im Recht, wenn ich 12 Jahre ins Gefängnis muss, wie in John Bunyan, nur dafür, dass ich das Evangelium predige. Herr, du bleibst im Recht, obwohl ich eine Familie habe mit ein paar Kindern und die Mary, das einzige Kind, ist blind und ich müsste die eigentlich versorgen. Herr, du bleibst im Recht. Was sagt der Bunyan dazu? Wir lassen ihn selber reden, was er dazu sagt. Ich lese es euch vor. Er sagt, sei gesegnet, Gefängnis, dass du in meinem Leben gewesen bist. Dort wurde meine Seele großgezogen. Mir wurde gezeigt, dass der beste Weg im Leiden darin besteht, zuerst über allen Dingen dieses Lebens das Todesurteil zu fällen, sogar auch mich selbst, meine Frau, meine Kinder, meine Gesundheit, die Freuden meines Lebens, alles für mich und mich selbst als für gestorben anzusehen und das andere ist, im Vertrauen auf den unsichtbaren Gott zu leben. Das ist das Geheimnis des Lebens. Seine stets wachsende Leidenschaft, und wie Paulus konnte ja sagen, mir aber sei es fern, mich zu rühmen, als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch das mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Das sagt er selber. Ja, dein ewige Treu und Gnade, o Vater, weiß und sieht, was gut sei oder schade dem Sterblichen geblüht. So dichtet es in Paul Gerhardt. Sind wir schon so gründlich durchgeschulte Leute, dass wir das auch sagen können und wissen können, Gott vergreift sich niemals in der Auswahl seiner Mittel und der Wege. Er hat mich noch nie irgendwo stecken lassen. höchstens eine Zeit lang, um meinen Unglaube zu offenbaren, um mir Neues zu lehren. Aber am Ende hat das nie an Hilfe fehlen lassen. Die Tür ist am Ende aufgegangen, wie heute die Tür da oben nach ein paar Minuten dann aufging. Der Herr kommt spätestens pünktlich. Wenn ich hinabsteigen muss ins Tal der Demütigung, der Tal der Todesschatten, dann steigt mein Herr und Heiland auf den Berg, um für mich zu beten. Dort in der Gegenwart des Vaters sind seine Hände ausgestreckt und all die Täler, tief und dunkel, wie die auch sind, durch die ist er längst selber hindurchgewandelt. Kennen wir den Herrn so? Können wir wie im Lied sagen, will auch nicht ängstlich flehen, Herr, gib mir dies und das, und nein, was er ersehen, das ich mir auch erlas. Ist auch der Weg verborgen, der heim mich führen soll, bin dennoch ohne Sorgen, den Führer kenne ich wohl. Manche ziehen sich lieber zurück in ihre Schwermutshöhle, um auf den Trümmern der verlorenen Herrlichkeit zu weinen. Wir erlauben Gott, überall zu sein, bloß nicht auf seinem Thron, mit dem Zepter in der Hand, mit der Krone auf dem Haupt. Stimmt's? Wenn wir ihn dort sehen, mit der Grundfeste aus Gerechtigkeit und Recht, wie ich gelesen habe, Psalm 97, dann können wir wie in Jeremia sagen, O Herr, du bleibst im Recht. Auch wenn in seinem Herzen und Gedanken vielleicht noch mancher Kampf tobt, weiß er, das Problem liegt nicht bei Gott. Das Problem besteht darin, dass wie Gott handelt, in dem, was er sieht, in seinem Verständnis. Und so bittet er Gott, ihm diese widersprüchlichen Dinge, die er nicht versteht, eben zu erklären. Und wie schwer fällt es uns manchmal zu sagen, Herr, du bleibst im Recht. Du bist recht und ich habe Unrecht. Ich liege falsch mit meiner Einschätzung, mit meiner Sicht der Dinge. Und wir hier zu sagen, ich bekenne, dass ich unweise geredet habe, was mir zu hoch ist und was ich nicht verstehe. Und manchmal sind Dinge in Gottes Wort ganz unverständlich für uns. Manchmal sind bestimmte Geschehnisse in unserem Leben, die wir auch nicht verstehen. Alles ist wie ein riesiger Ozean. Mein Senklot, das findet keinen Grund. Meine Augen, die sehen kein Ufer. Und wir können höchstens wie ein Asaph sagen im Psalm 77, O Gott, dein Weg ist heilig. Wo ist ein so großer Gott wie du, oh Gott? Dein Weg führt durch das Meer, dein Pfad durch gewaltige Fluten, deine Fußstapfen waren nicht zu erkennen. Vers 21, aber du führtest dein Volk wie eine Herde durch die Hand von Mose und Aaron. Auch wenn ich es nicht verstehe. Was hat Bunyan gesagt? Sei gesegnet, liebes Gefängnis, dass du in meinem Leben gewesen bist. Dort ist meine Seele großgezogen. Der kalte Nordwind hat die Wikinger gemacht, sagt man manchmal. Der kalte Nordwind hat die Wikinger geformt zu dem, was sie sind. Und Gott holt seine besten Soldaten manchmal von den Highlands der Trübsal und Anfechten. Jeremia weiß etwas über Gottes Gerechtigkeit, er weiß aber auch etwas über Gottes Zugänglichkeit. Er sagt im Vers 1, O Herr, du bleibst im Recht, wenn ich mit dir rechte, dennoch will ich über deine Rechtsentscheide mit dir reden. Er kommt trotzdem zu ihm. Gerade deshalb kommt er zu ihm. Er weiß, ich verstehe nicht alles, aber Gott ist gerecht und ich will mit dir darüber reden. Gott ist zugänglich. Als Charles Hodge damals seinen Dienst angetreten hat, als Direktor von der Bibelschule in Princeton University, da hat man ihm so eine Dienstwohnung vorbereitet und dann hat man ihn am Ankunftstag darum geführt in dieser Wohnung, die er nun bewohnen kann. Und er sagt, alles in Ordnung. Und er sagt, ja, alles okay. Mit allem zufrieden. Nur eins geht nicht. Der Türgriff an der Tür meines Arbeitszimmers, der ist zu hoch. Ich möchte, dass mein kleiner Sohn jederzeit zu mir rein kann. Und so ist es im Gebet. Wir können jederzeit rein zum Herrn ins Gebet. Für die Welt ist er unzugänglich, aber für ein Kind Gottes ist diese Tür immer offen. Ein Christ ist jemand, der diesen Zufluchtsort hat, jederzeit zu seinem himmlischen Vater kommen kann. Und wenn wir das nicht machen, ihr Lieben, dann schaden wir uns selber und bringen unser geistliches Leben in größte Gefahr. Wir müssen mit unserem Kummer etwas machen, weil sonst springt er uns irgendwie um. Er raubt uns alle Kraft, für Gott zu leben und ihm zu dienen. Und wie so ein riesig großer Staubsauger zieht er alle Kraft aus uns raus. Und zu viele Christen ziehen sich einfach zurück, wenn die Probleme immer mehr werden. Sie hören auf zu beten, sie hören auf Bibel zu lesen, wollen nicht mehr ins Haus Gottes gehen und sagen, lass mir bloß meine Ruhe. Aber was nützt es, wenn ich mich zurückziehe und nur mir selber überlassen bin? In mir selbst finde ich nicht die Kraft zum Überwinden. Wir alle sind manchmal von vielen Stürmen und Trübsalen und Anfechtungen, innere und äußere, geplagt. Und obwohl wir wissen, dass wir einen allmächtigen Gott haben, der uns helfen und schützen und stärken kann, trotz aller Anstrengungen und Bemühe, dem Herrn zu vertrauen, werden unsere Herzen manchmal von Angst und Furcht und Sorge einfach überwältigt. Und manchmal sind Zweifel da und manchmal verlieren wir sogar die Hoffnung. Das ist eine Tatsache, die jeder wahre Gläubige demütig bekennen muss. Obwohl die Bibel vor mir liegt und wir beten, sind wir von Sorge und Kummer manchmal einfach überwältigt. Und es scheint, als ob es nicht weitergeht. Und wir leiden unter unserer Schmerzen. Aber in diesem Zustand zu bleiben, ihr Liebe, ist sehr gefährlich für unser ganzes geistliches Leben und Wohlergehen. Jeremia versteht, dass Gott die Quelle allen Segens ist. Er sagt hier in Vers 2, du hast sie gepflanzt, sie schlagen auch Wurzeln, sie gedeihen und bringen sogar Frucht. Das weiß er. Hier ist keine geistliche Frucht gemeint, sondern das Wohlergehen, der materielle Gewinn hier. Ja? Jeremia ist verwirrt über das und er fragt Gott, warum? In Vers 1 sagt er, warum ist der Weg der Gottlosen so erfolgreich und bleiben alle, die treulos handeln, unangefochten? Das weiß er. Er sagt, Gott, wie kann es sein, dass der Gottlose am Sonntagmorgen seine Luxuslimousine vorm Haus also sauber macht, der nicht in die Gemeinde will, der von Gott überhaupt gar nichts wissen will. Der putzt Sonntagmorgen sein Auto und ich weiß noch nicht einmal, ob ich mit meiner alten Klepperküste in die Gemeinde komme, ob es das noch durchhält. Ja? Wie kann das sein, Gott? Ja? Er sieht das Dilemma, was er hat. Ja? Er weiß, dass Gott alle Herzen kennt. Er sagt es hier in Vers 2. Du hast sie gepflanzt, sie schlagen Wurzeln, sie gedeihen und bringen Frucht. Du bist zwar ihre Munde nahe, aber fern von ihren Herzen. Doch du, Herr, kennst mich, du durchschaust mich und prüfst die ganze Herzen. Das weiß er alles, aber er kriegt diese Dinge einfach nicht zusammen. Ja? Und so kommt Gott, also kommt der Jeremia mit all seiner Frage und mit seiner Verwirrung und seinem Anliegen zu Gott. Und jetzt ist es Zeit für Gottes Antwort. Und jetzt pass auf, was Gott ihm antwortet, auf all das, was er nicht versteht. Vers 5. Der Herr antwortet ihm, wenn du mit Fußgängern gelaufen bist und sie dich müde gemacht haben, wie willst du dann mit Rossen um die Wette laufen? Und wenn du dich nur in einem friedlichen Land sicher fühlst, was willst du tun im Dickicht des Jordans? Ist es nicht herrlich, wenn Gott unsere Frage mit einer Gegenfrage beantwortet? Liebst du das denn auch? Das ist eine sehr lehrreiche Frage. Er gebraucht dieses Bild des Wettkämpfers oder des Soldaten. Und Gott sagt, Jeremia, wenn dir jetzt schon die Puste ausgeht und du nicht mehr kannst und all dies als schwer erachtest und du am Aufgeben bist, wenn du nur mit den Läufern im Wettkampf bist, wie wird es sein, wie wird es erst sein, wenn du mit den Pferden um die Wette laufen musst? Ja, also wenn dich die Infanterie schon an die Grenze bringt, was machst du, wenn die Kavallerie kommt? Und auch was deine Umstände angeht, selbst wenn man dir in deiner Heimatstadt Anatot nach dem Leben trachtet und Ränge schmiede gegen dich, ist es noch immer wie ein Leben im Frieden im Vergleich zu einem Aufenthalt im Dickicht des Dschungels am Jordan, Jeremia. Weißt du das nicht? Das, was dir jetzt begegnet, das ist noch Pillepalle. Das ist noch gar nichts gegenüber dem, was noch kommt, Jeremia. Es wird noch schwieriger, Jeremia. Es kommt noch härter, es wird noch dicker kommen für dich, Jeremia. Das ist seine Antwort auf sein Gebet. Und da gibt der Herr ihm noch eine Vorwarnung und sagt von etwas anderem noch in Vers 6. Denn auch deine Brüder und das Haus deines Vaters sind treulos gegen dich gewesen. Sie haben dir aus voller Kehle nachgeschrien. Glaube ihnen nicht, wenn sie auch freundlich mit dir rede. Jeremia, es ist nicht nur deine Heimatstadt, die dich betrügt und verachtet und verfolgt. Es ist auch deine eigene Familie, deine eigenen Brüder, denen du nicht trauen kannst, die nichts Gutes im Sinn haben, auch wenn sie vorne herum freundlich mit dir rede. Also, da kommst du jetzt zum Herrn, bist müde und entmutigt und enttäuscht. Die eigene Heimatstadt will dich zu Fall bringen und du betest um Gerechtigkeit und weißt, dass der Herr die Herzen aller Beteiligten kennt und möchtest, dass der Herr dich verteidigt und für dich eintritt. Und Gott sagt dir, das ist noch gar nichts. Es wird noch viel schlimmer. Ist es nicht eine merkwürdige Art, jemanden zu ermutigen und zu helfen? Aber das ist eine Ermutigung. Weißt du warum? Ganz einfach, weil Gott gibt uns immer verlässliche und wahrhaftige Informationen. Gott ermutigt uns durch die Wahrheit und Gott gibt uns immer die Wahrheit. Er blickt nie durch irgendeine rosarote Brille. Er sagt uns nie irgendwas, dass wir uns jetzt einfach nur besser fühlen. Er sagt uns immer, wie die Dinge in Wirklichkeit sind und das ermutigt mich. Er macht mir nichts vor. Er sagt mir die Wahrheit. Findest du nicht auch hilfreich, einfach die Fakten zu kennen von Sachen? Manchmal sind Dinge für uns schwierig, weil wir einfach nicht wissen, was eigentlich passiert, was die Ursache ist. Wie mit unserer Gesundheit. Wäre es dir lieber, wenn dir ein Arzt die wahre Diagnose verschweigt und den Ernst deines Zustandes dir nicht erwähnt, nur damit du dich besser fühlst? Wäre dir das lieber? Nee. Christus hat den Menschen nie irgendwas vorgemacht, wenn es um die Nachfolge ging. Er hat immer gesagt, überschlag die Kosten, mir nachzufolgen hat seinen Preis. Das Trachten und Suchen nach Wahrheit, die Liebe zur Wahrheit, die Treue zur Wahrheit, der Glaube an die Wahrheit, das Verkündigen der Wahrheit, das Leben für die Wahrheit, stößt auf Ablehnung und Feindseligkeit. Merkt ihr das? Meistens ist es in Stein, schreibt es hinter die Ohren, seid ihr darüber im vornherein im Klaren. Es ist nie irgendwas Kleingedrucktes beim Herrn, ja. Er hat es immer ganz klipp und klar gesagt. Und Gott sagt Jeremia die Wahrheit. Er sagt ihm auch, dass all diese Schwere noch dazu dient, ihm stark zu machen, wie er es ihm zu Beginn schon angekündigt hat und verheißen hat in Jeremia 1, wir können das mal kurz noch lesen, Jeremia 1, Vers 18, sagt er, siehe, ich mache dich heute zu einer festen Stadt und zu einer eisernen Säule und zu einer ehernen Mauer gegen das ganze Land, gegen die Könige von Juda, gegen ihre Fürsten, gegen ihre Priester, gegen das Volk des Landes. Sie werden zwar gegen dich streiten, aber sie werden dich nicht überwältigen, denn ich bin mit dir, spricht der Herr, um dich zu erretten. Ein Pilz schießt über Nacht aus dem Boden, aber eine Eiche braucht viele Jahre und das er erzieht ihn in all dem, dass er einfach noch viel fester wird, viel stärker, viel stabiler. Bis jetzt war es ein Kampf auf Augenhöhe. Nun sollte größere Gegner kommen. Und Jeremia sagt, wir können jetzt zurückgehen, Kapitel 12. Und Jeremia sagt, Herr, hier ist also meine Lösung des Problems. Vers 3. Er sagt in der zweiten Hälfte, reiß sie wie die Schafe hin zur Schlachtbank und weihe sie für den Tag der Schlachtung. Das ist mein Vorschlag, sagt Jeremia. Und Gott sagt, hier ist meine Lösung des Problems. Es wird noch schlimmer und du wirst dadurch wachsen und stärker werden. Jeremia sagt, wie kann ich aus dieser Schwierigkeit herauskommen? Er hätte aber fragen sollen, was kann ich aus dieser Schwierigkeit bekommen, um zu lernen? Und das zu lernen, was uns Gott in der Not zeigen will, ist so viel wichtiger, als aus der Schwierigkeit herauszukommen. Nichts geschieht von allein. Und jeder Schmerz und jede Prüfung ist ein Teil von Gottes Liebesplan, sodass ich sagen kann, die Liebe hat es gewollt, die Liebe hat es geschickt, die Liebe wird es segnen. Die Liebe hat es gewollt, die Liebe hat es geschickt, die Liebe wird es segnen. Wisst ihr, der Glaube, den Gott uns gibt, er dient nicht nur dazu, dass wir errettet werden und wir erkennen, was Gott uns in Christus alles gegeben hat. Dieser Glaube soll auch immer weiter wachsen. Petrus sagt es wunderbar in seinem ersten Brief, was die Anfechtungen angeht, 1. Petrus 1,7. Da heißt es, damit die Bewährung eures Glaubens, der viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das durch Feuer erprobt wird, Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge habe bei der Offenbarung Jesu Christi. Das ist wichtig, dass wir das verstehen. Siehst du, das ultimative Ziel, die göttliche Absicht, geht viel, viel weiter. Wir beschränken es so oft auf das Hier und Jetzt und wir folgen den Gedanken des Apostels Petrus nicht weiter. Er sagt, der Glaube ist viel kostbarer als das Gold, wenn er sich im Feuer bewährt hat und dann Lob, Preis und Herrlichkeit zur Folge hat, wenn der Herr wiederkommt. Das ist eine erstaunliche Aussage. Er geht viel weiter raus in seine Gedanken. Der Glaube ist dann einfach dafür da, dass ich jetzt die Kraft habe, durch diese Schwierigkeiten durchzukommen und das irgendwie zu ertragen. Die Bewährung des Glaubens hat ein viel, viel größeres und weiteres Ziel. Es soll zu Lob, Preis und Herrlichkeit dienen, wenn der Herr wiederkommt. Und jede weitere Glaubensprüfung baut auf die vorangegangene auf und soll immer wieder diesem eigentlichen Ziel dienen. Und es ist ein großes Ziel. Und so denken wir oft nicht. Wir denken nur, dass dieser Glaube mich jetzt stärkt in der momentanen Not und Problem, in dem ich mich jetzt gerade befinde. Und manchmal spreche ich mir auch so, wenn man erzähle, dann heißt es, ja, aber vor so und so vielen Jahren befand ich mich in dieser großen Glaubensprüfung und da letztes Jahr wurde mein Glaube geprüft. So, als wären all diese Dinge abgeschlossene kleine Dinge. Aber eins baut auf das andere auf, mit diesem großen Ziel, Lob, Preis und Herrlichkeit dem Herrn zu bringen, wenn er zurückkommt. Und so sagt auch der Jeremia hier, sagt der Herr zum Jeremia, Herr Jeremia, ich weiß um all deine Schwierigkeiten. Ich habe das gesehen, wie du auch dich bewährt hast, mit den Fußgängern zu laufen und wie du gegen die Infanterie gekämpft hast. Aber all dies soll dich vorbereiten für größere Aufgaben. Das war halt nur eine Stufe, jetzt kommt die nächste Stufe. Gott hat seinen schwierigen Dienst gesehen und auch all die Probleme, aber es muss jetzt weitergehen. Und er stellt ihn vor größere Aufgaben. Alles hat seine Zeit. Das ist einfach ein geistliches Prinzip. Gott verlangt von uns nicht mit Pferden zu laufen, wenn wir nicht vorher mit den Fußgängern gelaufen sind. Aber das leichte, bequeme Leben ist eigentlich das Schwere, weil es verhindert dieses Wachstum und diese Reifung. Wir brauchen diese nächste Herausforderung, damit unsere geistlichen Muskeln wachsen können. Und wir setzen uns gern selber so die Grenze, so wie es für uns angenehm ist. Da setzen wir die Grenze. So wie es jetzt für mich noch gut und ertragbar ist und erträglich. Aber Gott will uns voranbringen. Er setzt andere Grenzen. Und so entwickeln wir Charakter. Und der Test unseres Charakters, der zeigt sich manchmal daran, was es braucht, uns aufzuhalten. Weil manche braucht es nicht viel, um sie aufzuhalten. Sie gebe auf, sie werfe das Handtuch, lasse sich aufhalten, setze sich hin, bemitleide sich selber, lecke ihre Wunde, werfe die Flinte ins Korn. Und man ständig bemüht, ihnen zu sagen, steh auf, Bruder, steh auf. Geh weiter. Nicht stehen bleiben. So wie ein Boxer, ja, manchmal gehen wir halt zu Boden. Steh wieder auf. Misch das Blut weg und dann geht's weiter. Das christliche Leben ist kein Spielplatz, es ist kein Sonntagsspaziergang. Die Puritaner haben immer gesagt, das christliche Leben ist, wie wenn man einen sehr steilen Berg erklimmen will, mit einer Leiche auf den Rücken geschnallt, das ist der alte Adam, und Satan versucht die ganze Zeit, einen wieder zurück nach unten zu ziehen. Spurgeon sagt es herrlich. Zitat, den Weg zum Himmel werden wir mühsam auf dem Zahnfleisch kriechen. Wir werden nicht mit vom Wind geblähten Segeln in den Himmel gleiten, wie Seevögel mit schönen weißen Schwingen, sondern unsere Fahrt geht oftmals mit zerfetzten Segeln, knurrendem Mast und Tag und Nacht arbeitenden Schiffspumpen voran. Wir werden die Stadt bei Torschluss nicht eine einzige Stunde früher erreichen. Müssen wir nicht ehrlicherweise bekennen, eigentlich haben wir noch nie einen schlechten Tag gehabt im Vergleich zu den Reformatoren und Puritanern und viele von diesen Märtyrern. Ich wurde noch nie auf den Scheiterhaufen gezerrt, Kinder und Frau von mir weggerissen. Ich habe noch nie das Feuer um mich herum knistern gehört, auflodern gesehen, mein verbranntes Fleisch gerochen, wo man mir einen Beutel mit Schießpulver an den Hals gehängt hat, wenn die Flammen hochlodern. Bei wie viel Kleinigkeiten geben wir auf? Lasse uns aufhalten. Hält der Mond inne, um jedem Hund, der ihn anbellt, erst Rede zu stehen? Der Löwe zerreißt nicht jeden Hund, der Lärm macht. Der Fluss steht nicht still, weil ein paar Trauerweiden ihre Zweige ins Wasser tauchen. Die Sonne scheint auch, wenn ein paar neidische Wolken das verhindern wollen. Wird der Berg bewegt, weil der Wind etwas heftiger bläht? Müssen wir nicht viel mehr beten? Gott, gib uns Golgatha-Liebe. Liebe, die nicht müde wird, zu Liebe und weiterzugehen, was auch geschieht. Liebe, die niemals sagt, das habe ich aber genug getragen, das habe ich aber genug getan, das habe ich aber genug gelitten. Was sind unsere Leiden, wenn man einen längeren Blick einfach mal auf dieses Kreuz richtet, das da steht, wo der Sohn Gottes hängt? Hing. Viele der 70 Resolutionen, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, die 70 Resolutionen von dem jungen Jonathan Edwards, da war er gerade mal 20, 21, glaube ich, schreibe von der Beharrlichkeit, da schreibt er, also 70 sind es insgesamt, in der Resolution 10 schreibt er, ich bin entschlossen, immer, wenn ich Schmerzen erleide, an die Schmerzen der Märtyrer und an die Leiden in der Hölle zu denken. Resolution 61. Ich bin entschlossen, mich nicht der Antriebslosigkeit hinzugeben, weil ich feststelle, dass dies meinen Verstand davon ablenkt, völlig auf das Christsein ausgerichtet zu sein, ganz gleich, welche Ausrede ich auch vorbringen mag. Hast du auch Ausreden, wenn es darum geht, dem Herrn zu dienen? Weißt du, dem Teufel, das ist ihm ganz egal, wie er dich aufhalten kann. Das ist ihm völlig egal. Er weiß auch, wo er ansetzen muss, da wo es ihm am leichtesten gelingt. Es ist ihm auch egal, ob du rechts oder links vom Pferd runterfällst. Hauptsache, du bleibst nicht im Sattel. Oder noch besser, du gibst auf. Aufgebe in der Ehe, aufgebe im Dienst für den Herrn, aufgebe in der Gemeinde oder am Arbeitsplatz oder wo auch immer. Wir wissen noch so wenig von einem, weiß ich, mag, Luther mag ich sehr. Er hat mal gesagt, Philipp, also zum Lanchen, Philipp, lass uns Psalmen singen und den Teufel ärgern. Nein, wir geben nicht auf. Unserem Gott ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erde. Er kann von alle Kette lösen, er ist ein Durchbrecher alle Bande. Er kann auf weiten Raum stellen, er kann uns Gnadenschätze auftun. Kann, so heißt es Jesaja 61, er tröstet die Traurigen zu schaffen, den Traurigen zu zieren, dass ihnen Schmuck für Asche gegeben wird, Freudenöl für Traurigkeit, ein Ruhmesgewand statt eines verzagten Geistes, dass sie genannt werden Bäume der Gerechtigkeit, eine Pflanzung des Herrn, dass er sich durch sie verherrlicht. Billy Sunday, der Evangelist, hat gesagt, Zitat, wenn ich wüsste, dass alle Teufel der Hölle und alle Teufel von Pittsburgh in den Kirchenbänken sitzen und mich verhöhnen und verspotten würden, würde ich ihnen die Wahrheit Gottes trotzdem in die Kadaver schießen und ich würde so lange auf die Teufel feuern, bis sie nach und nach aus ihren Löchern kriechen und sich wünschen, sie wären nie dort gewesen. Aber ihre alten Häute würde ich so lange mit Blei gerben, bis sie nur noch als Stuhlsitze verwendet werden könnten. Ich mag solche Leute. Nur weil heutzutage irgendjemand vorwärts Christi Streiter singt, leider wird es nicht mehr so oft gesungen, aber nur weil jemand heutzutage vorwärts Christi Streiter singt, macht ihn das noch nicht zu einem Soldaten Christi. Viele sind eher so eine kleine Pfadfindergruppe, die meinen, sie können mit ihrer Wasserpistole den Teufel herausfordern. Der kaut sie ein paar Mal durch und spuckt sie wieder aus. Zu viele wollen ein koffeinfreies Christentum. Eines, das ihnen verspricht, sie auf gar keinen Fall nachts wach zu halten. Gott ermutigt Jeremia, indem er sagt, Jeremia, es wird noch schlimmer. Bisher hast du relative Sicherheit im Land gehabt mit äußerem Friede, aber es wartet das Dickicht des Jordans auf dich. Bisher bist du mit den Fußgängern gelaufen, du sollst aber mit den Pferden laufen. Matthew Henry schreibt es so gut in seinem Kommentar. Zitat: Solange wir in dieser Welt leben, müssen wir mit Kummer, Trübsalen und Schwierigkeiten rechnen. Unser Leben ist ein andauernder Lauf und Kampf und wir stehen in der Gefahr, überrannt zu werden. Es ist Gottes gewöhnliche Art und Weise, mit kleineren Prüfungen zu beginnen. Und es wäre weise von uns, mit größeren Prüfungen zu rechnen als je zuvor. Wir könnten dazu berufen sein, mit den Reitern zu laufen und die Söhne Anaks, der Riesen, sind womöglich reserviert für unseren letzten großen Kampf. Aber siehst du, all das, was Gott dem Jeremia da auch sagt, das beinhaltet eben auch die Wahrheit, dass der Herr ihn dazu befähigt. Er sagt nicht nur, es kommen auch Reiter und es kommt auch der Dschungel, sondern ich werde dich befähigen, mit den Reiter und mit dem Dschungel zurechtzukommen. Das ist etwas, was eigentlich ganz unnatürlich ist. Wir können eben nicht mit Rosse laufen, mit diesen Kriegsrossen, Schlachtrossen, die es dort gab. Auch wenn es ein paar verrückte Menschen gibt in Pamplona, die durch die Gasse mit den Stiere rennen, aber wir können nicht mit Schlachtpferde rennen. Ja. Aber wenn wir unter den leichten Schlägen des Feindes schon zusammenbrechen, wie werden wir dann mit den schwereren umgehen, wenn der Schmiedehammer sie austeilt? Wir alle brauchen ein gewisses Maß an Zähigkeit und Leidensbereitschaft und Einsteckungsvermögen. Ich liebe die Stelle in Richter 8, Vers 4, wo es von Gideon und seinen 300 Mann heißt, da heißt es, sie waren müde und jagten den Feinden nach. Sie waren müde und jagten den Feinden nach. Oder wie meine Schwester das immer so nett ausdrückt, sagt immer, Thomas, das Leben ist schön. Von leicht war nie die Rede. Aber wie oft hört man Christen, die dann schmollen, weil sie jemanden beleidigt hat. Sie feiern ihre Pity-Partys, ihre Selbstmitleid-Partys. Haben wir am Mittwoch darüber gesprochen, über Selbstmitleid. Weißt du noch, was wir gesagt haben am Mittwoch? Ich habe euch erzählt von der Barbara Udarian, eine von diesen fünf Frauen, die ihre Männer verloren haben in Ecuador im Dschungel. Und sie schreibt, die Barbara Udarian: Ich will frei sein von Selbstmitleid. Es ist ein Werkzeug Satans, um unser Leben zu verzehren. Der allmächtige Gott ist unser in unserem Herrn Jesus Christus. Er wird das letzte Sandkorn und das entfernteste Stern für uns einsetzen, um uns zu segnen. Aber keine Sünde ist schlimmer als die Sünde des Selbstmitleides, weil sie Gott ausschaltet und die Selbstsucht auf den Thron setzt. Und man wird zu einem gierigen und geistlichen Schmarotzer, an dem nichts Schönes und Großmütiges mehr ist. Selbstmitleid ist eine Sickergrube, aus der uns keine rettende Hand, die nach uns ausgestreckt ist, herausziehen kann, weil wir uns dafür entschieden haben, zu versinken. Und wir rennen so lange in dem Hamsterrad unseres Selbstmitleides, bis unsere Seele einfach zusammenklappt. Lass dich nicht auf dieses teuflische Karussell ziehen, lieber Bruder und Schwestern. Lass dich da nicht drauf zerren, wo es nur noch um dich selber sich alles dreht. Die eine feiern also ihre Pity-Partys, andere werden resigniert, wenden sich ab. Andere ziehen sich zutiefst verletzt zurück, weil ihre Lieblingsidee bei einer Abstimmung nicht durchzusetzen war in der Gemeinde. Manche verlassen die Gemeinde ganz, weil manches nicht nach ihrem Kopf ging. Manche jammern über kleine Schwierigkeiten in ihrer Arbeit und Familie und Gesundheit und Gemeinde, so als ob die Welt untergeht. Vieles von diesen Dingen sind Fußgänger. Und verstehe mich nicht falsch, ich will hier kein Leiden herunterspielen oder bagatellisieren. Viele Dinge sind ganz schwer und schmerzlich. Aber vieles könnte auch noch viel schlimmer sein. Helen Keller hat immer gesagt, ich weinte, weil ich keine Schuhe hatte, bis ich einen sah, der keine Beine hatte. Ich weinte, weil ich keine Schuhe hatte, bis ich einen sah, der keine Beine hatte. Vielleicht wird aber heute noch vor ein Problem gestellt oder in eine Krise gerade. Und im Augenblick scheint es erstmal riesengroß und unüberwindbar. Und wir hätten vielleicht Lust, alles hinzuschmeißen. Aber heute in einem Jahr wird es uns gar nicht mehr wichtig vorkommen. Wir lachen vielleicht sogar darüber. Aber wenn wir schon zusammenbrechen, weil unser Auto ein paar Beule abbekommt oder meine Katze heute Nacht nicht heimkommt oder überfahren wird oder irgendeine Freundschaft oder angehende Liebesbeziehung halt enttäuschend endet, was wollen wir dann erst machen, wenn wir konfrontiert werden, für den Herrn zu sterben und Verfolgung zu leiden, die vielleicht bald auf uns zukommt? Ich bin kein Prophet, aber wenn ich so ein bisschen gucke in die Welt, dann scheint es mir, als könnte man schon ein paar von diesen Kriegspferden am Horizont hintersehen, die ganz schnell näher kommen. All die Gottlosigkeit um uns herum, all der Unglaube, all dieser totale moralische Verfall, der Abfall vom Glaube, falsche Lehre in der Gemeinde, Weltförmigkeit in der Gemeinde, Konflikte auf der ganzen Welt, eine Obrigkeit, die Sache tut, die wir noch nie kannten. Sind es nicht Kriegspferde am Horizont? Aber wenn du mit Fußgängern gelaufen bist und sie dich müde gemacht haben, wie willst du dann mit den Rossen um die Wette laufen? Ich habe diesen Vers, Jeremia 12, Vers 5, viele, viele Jahre auf meinem Schreibtisch gehabt, in so einem kleinen Bilderrahmen. Ich kann dir sagen, es gab manchen Abend, wo ich noch mit ein bisschen Licht in meinem Arbeitszimmer saß und habe gedacht, das war, ich weiß nicht, wie das weitergehen soll. Und dann war dieser kleine Vers da vorne. Und ich weiß nicht, wie oft ich den gelesen habe. Thomas, wenn es dich müde macht, mit den Fußgängern zu laufen, was wirst du machen, wenn die Rosse kommen? Ich weiß nicht, wie oft mich dieser Vers ermutigt hat, wirklich. Stimmt eigentlich. Und manchmal denkst du, es geht nicht ein einziger Tag weiter. Und dann ist plötzlich eine Woche vorbei. Und dann ist plötzlich ein Monat vorbei und plötzlich ist ein Jahr vorbei. Und ich, keine Ahnung, wie das ging, aber jetzt ist das alles. Gottes Gnade war immer genug. Gott hat eine viel größere Vision. Wir können getrost vorwärts gehen, so wie in David gegen den Goliath. Denn der in euch ist, ist größer als der, der in der Welt ist. 1. Johannes 4. Aber in dem allem überwinden wir weit um des Willen, der uns geliebt hat. Römer 8. In dem allen überwinden wir weit. Im Griechischen steht das Wort hypernikomen. Hyper. Niko, der Sieg, also Nike, Turnschuhe, der Sieg. Ja. Hypernikomen. Es bezeichnet das Überschreiten jedes gewöhnlichen Maßes. Es ist nicht so ein 5:4 Sieg nach Verlängerung und Elfmeterschiede. So ein knapper Sieg. Ja. Hypernikomen heißt 10:0. In all dem überwinden wir weit um des Willen, der uns geliebt hat. Die aber im Volk, die ihren Gott kennen, werden sich ermannen und es ausrichten. Daniel 11, Vers 32, einer meiner Lieblingsverse. Gottes Gnade ist immer genug. Wenn du mit den Fußgängern gelaufen bist und sie dich müde gemacht haben, wie willst du dann mit den Rossen um die Wette laufen, wenn du dich nur in einem friedlichen Land sicher fühlst, was willst du im Dickicht des Jordans machen, lieber Bruder und liebe Schwester? Wenn wir das hier mitnehmen können, dann können wir wahrscheinlich am Schluss auch sagen und so uns selber das predigen, wie es im Psalm 42 heißt: Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meine Rettung und mein Gott ist. Am Tag wird der Herr seine Gnade entbieten und in der Nacht wird sein Lied bei mir sein, ein Gebet zu dem Gott meines Lebens.